Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Die Massenproteste nach den Duma-Wahlen 2011 und den Präsidentschaftswahlen 2012 wurden durch großes polizeiliches Aufgebot in Moskau niedergeschlagen. Das signalisierte schon den Übergang von der gelenkten Demokratie zu neuer Repression. Eine Politik der Angst gewann die Überhand. Der Überfall Russlands auf die Ukraine ist die Aggression eines autoritären Staates auf ein benachbartes, souveränes Land. Treffen damit nicht mehr politische Blöcke, sondern autokratische und demokratische Systeme aufeinander? Stehen die liberalen Demokratien einer autoritären Internationale gegenüber? Das wollen wir fragen. Und dazu lädt sie Michael Köhler am Mikrofon ein. Über Freiheitszuteilung, über Gefährdungen in Demokratie und Autokratie möchte ich mit dem Berliner Staatsrechtler und Rechtsphilosophen Christoph Möllers sprechen. Er lehrt an der Berliner Humboldt-Universität Öffentliches Recht. Sein jüngstes Buch trägt den Titel Freiheitsgrade. Herr Möllers, die Rede vom Ende der Geschichte, dem vermeintlichen Sieg liberaler Demokratien, die stimmte für meinen Begriff 1989 schon nicht ganz. Russland hat den Geltungsvorrang internationaler Verträge aus dem eigenen Verfassungsrecht entfernt. Treffen in diesem Krieg auch autokratische Staatslenkungen auf demokratische? Ist das auch ein Krieg der politischen Systeme?
Ja, also ich denke mal, erstmal stellt es sich uns jetzt natürlich so dar, einfach weil wir aus der Ukraine jetzt ja auch mit gewissen Gründen eine demokratische Ordnung machen, die, in der wir uns irgendwie trotz aller Unterschiede auch wiederfinden. Nicht? Und dabei muss man natürlich auch beachten, dass wir uns im Moment viel mehr in der Ukraine wiederfinden, als das vielleicht noch vor einem Jahr der Fall war, als vielleicht auch noch sehr viel Kritik geherrscht hat und auch, wie ihr gesehen habt, da ist natürlich auch, gibt es auch viele Probleme politischer Art und unseren Vorstellungen von einer gut funktionierenden Demokratie entspricht vielleicht vieles in der Ukraine auch nicht. Aber jetzt ist es so und wie immer spitzt ein Krieg natürlich auch alles zu, verschärft auch die Darstellung und die Abgrenzung. Und jetzt ist es in der Tat so, auch wenn wir global schauen, dass wir den Eindruck haben, das ist jetzt eine Auseinandersetzung, in der mit der EU und den USA auf der einen Seite und Russland und ja der etwas seltsamen Rolle von China auf der anderen Seite sich so etwas anzudeuten droht wie ein Konflikt zwischen Demokratie und Autoritarismus.
Autokratien fühlen sich von der Offenheit der Demokratie bedroht. Das habe ich jetzt fast wörtlich zitiert aus einer Veranstaltung am vergangenen Freitag in Schloss Bellevue, der Sie beigewohnt haben auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur Zukunft der Demokratie. Wie stärken wir die Republik?
Ja, also ich meine, man muss es, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen auseinanderhalten. Ich glaube, es gibt immer so eine geopolitische und andererseits so eine politische Seite. Also die geopolitische heißt natürlich, dass man immer gerne Nachbarn hat, mit denen man irgendwie klarkommt und die vielleicht auch dem eigenen politischen System nahestehen. Und es ist ja nicht so ganz klar, was, sagen wir, die Amerikaner machen würden, wenn Kanada oder Mexiko ein anderes politisches System hätten als sie selbst, nicht? Also ein gravierend anderes. Dann würden sie sich vielleicht auch irgendwie unwohl fühlen. Das heißt, auf der einen Seite grenzt man schon so ein bisschen sich natürlich auch ab nach außen und auf der anderen Seite hat man eine Vorstellung von, was die richtige Ideologie ist. Und das geht nicht immer so immer so in eins. Also ich denke, ich weiß nicht, ob jetzt China sich so richtig bedroht fühlt von den Demokratien zum Beispiel. Vielleicht auch nicht. Also die beiden Seiten, die außenpolitische und die politiktheoretische, muss man sich doch nochmal auch jedenfalls differenzieren, auch wenn sie miteinander zusammenhängen.
Sie haben es schon angedeutet, dass nicht der Irrtum aufkommt, also die Ukraine ist keine lupenreine Demokratie. Was ich, als ich die Veranstaltung in Schloss Bellevue beobachtet habe, an der Sie auch teilgenommen haben, gehört habe, ist eine Formulierung, die in letzter Zeit häufiger vorkommt, nämlich, dass wir es mit Einflusssphären zu tun haben, Einflusszonen, die an die Stelle von Blöcken getreten sind. Andersrum formuliert, liberale versus illiberale Einflusszonen, würden Sie zustimmen?
Ja, es ist lustig. Es gibt sozusagen zwei Varianten desselben Phänomens. Es gibt im Grunde die eher böse, wenn man so will, die von Einflusssphären redet. Da geht es dann ja eher darum, dass ein starker Staat oder ein Reich im Grunde sich seine Umgebung so ein bisschen unterjocht. Das ist eine Formulierung, die letztlich Schmidt nochmal wieder groß gemacht hat, Karl Schmidt, in seiner Völkerrechtstheorie. Und auf der anderen Seite hatten wir natürlich eher so die liberal-technokratische Formulierung von regionaler Integration. Nicht? Also gerade die EU hatte natürlich eigentlich auch immer so ein bisschen vor Augen, dass das, was sie da vorbaut, vielleicht auch in Afrika mit der Afrikanischen Union oder in Lateinamerika mit dem Mercosur oder so, auch nachgebaut wird, sodass wir dann am Ende sowas haben wie eine regionale Integration, die dann wieder miteinander kooperiert. Beides sind im Grunde Varianten und in gewisser Weise, glaube ich, ist die EU natürlich faktisch jetzt auch eine Einflusssphäre und es werden kleine Nachbarländer, etwa auf dem Balkan, auch sehr stark so empfinden. Aber sie würde sich selbst nie als eine solche beschreiben, nicht? Sondern eher als eine erstmal regionale Integration, die die anderen so lässt, wie sie sind. Aber faktisch ist das vielleicht auch gar nicht so. Ich meine, faktisch übt die EU auch auf die Länder großen Einfluss, die nicht ihre Mitglieder sind.
Wir haben in den letzten Jahren gelernt, dass Demokratien nicht nur von außen gefährdet werden, sondern auch von innen erodieren können. Das haben Sieblatt-Lewitzki in ihrem Buch How Democracies Die beschrieben. Für manche ist das ein bisschen formal, nicht sehr inhaltlich. Da geht es dann darum, dass der politische Gegner schlecht gemacht wird. Wir erinnern uns dran, wie Trump sagte, Hillary Clinton, die kann es nicht, die ist dauernd krank und die gehört zum Establishment. Also Delegitimierung des politischen Gegners, Duldung von Gewalt der eigenen Anhänger, Stichwort Charlottesville. Ein bisschen Verfassungsbruch, ein bisschen Zensur kommt auch noch hinzu. Und dann haben wir eine Gefährdung der Demokratie, aber auch von innen, die ernst zu nehmen ist.
Ja, wobei man natürlich auch immer noch mal klar sagen muss, es ist schwierig, da ein Normalmaß zu finden, nicht? Also auf der einen Seite würde ich auch sagen, die Phänomene, die die beschreiben, sind irgendwie Phänomene, auf die man achten muss. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch irgendwie jetzt in so einer historischen Phase lange Zeit gewesen, in der wir sehr hohe Standards haben, wie man miteinander umgeht. Natürlich haben die Republikaner in den 30er Jahren teilweise auch Roosevelt als Faschisten bezeichnet. Und wenn man noch weiter zurückgeht, wird die Auseinandersetzung noch rauer. Genauso wie wir uns natürlich, wenn wir Kanzler der Alliierten oder die Art, wie mit Brandt umgegangen wurde oder so. Wir kennen dann natürlich auch relativ ruppige Umgangsformen und wir kennen auch durchaus Regelbrüche.
Sowohl von Herbert Wehner als auch von Barzel, ne?
Ja, von allen Seiten. Und wir kennen natürlich auch harte Regelbrüche. Man denke nur an die Parteienfinanzierung, nicht? Von Adenauer bis Kohl, die also natürlich auch illegal war und teilweise auch kriminell. Also ich bin da immer so ein bisschen gespalten und frage mich dann auch oft, ob nicht vielleicht die bessere Konstruktion nicht so die ist, die Demokratie ist in der Krise, sondern eher die. Auch gerade der Kalte Krieg hat sehr viele Konflikte gerade nach außen für uns ein bisschen abgedichtet, hat uns da so ein bisschen in Ruhe gelassen. Und nach dem Kalten Krieg hatten wir erstmal die große Hoffnung, dass sozusagen die liberalen Demokratien den Siegeszug antreten. Aber das war halt auch nur eine Hoffnung innerhalb von liberalen Demokratien, vielleicht nicht in anderen Staaten, die eine andere Wahrnehmung des Westens hatten. Und jetzt sehen wir halt, dass es alles sehr komplex wird und damit sind wir vielleicht doch eher bei einem Normalzustand, auch was die Verfasstheit von Demokratien angeht, die halt doch immer auch Gegner haben und Leute, die sozusagen das ganze System abschaffen wollen. Vielleicht sind da die USA im Moment eher exzeptionell in der Art und Weise, wie da jetzt sich so langsam etwas zuspitzt, was man schwer noch vermitteln kann zwischen den politischen Lagern, als Kontinentaleuropa, wo halt eine Menge Verfassungs- oder Liberalismusgegner rumrennen, aber genau genommen ja auch immer schon rumgerannt sind.
Ja, eine moderne Form von Tribalismus, haben manche gesagt. Würden Sie zustimmen, was Heinrich August Winkler in der Zeit gerade gesagt hat, was wir da erleben, gerade auch in der autoritären Variante aus einigen Ländern, ist eine neue Form von Ultranationalismus?
Ja, aber die Frage ist, was man damit eigentlich beschreibt, nicht? Also ich denke, wir haben eine bestimmte Vorstellung von der richtigen liberalen demokratischen Ordnung. Wir haben sehr, sehr gute Gründe dafür. Wir haben so, und zwar sowohl funktionale, es funktioniert gut, es ist gerechter, als auch moralisch, politische. Es ist eine Ordnung, die irgendwie gleiche Freiheit garantiert. Dass man so eine Ordnung hat, ist aber was sehr Unwahrscheinliches. Also ich würde erstmal nicht sagen, man sollte die Welt nicht so beschreiben, wir sind der Normalfall und wir erklären jetzt alle anderen irgendwie als komische Phänomene, ultranationalistisch oder sonst was. Sondern solche Ordnungen entstehen unter bestimmten historischen Bedingungen. Es ist wahrscheinlich, dass sie entstehen, wenn man damit viel Erfahrung hat. Also je älter Demokratien sind, desto haltbarer sind sie wahrscheinlich. Es ist wahrscheinlich, dass sie entstehen und haltbar sind, wenn sie ein hohes Bruttosozialprodukt pro Kopf haben und so weiter und so fort. Und gewisse Regionen oder gewisse Staaten haben Probleme oder sind nicht auf diesem Entwicklungspfad. Und dann stellt sich die Frage, wie wir damit umgehen. Und ich denke, grundsätzlich, wenn wir nicht gerade in einen Krieg verwickelt werden oder in so eine Aggression wie jetzt mit Russland, natürlich auch erstmal beschreibend unideologisch, weil wir im Grunde ja vielleicht auch unsere eigene Geschichte auch nicht als eine Heils- und Missionsgeschichte erzählen wollen, wie es dann vielleicht nach 1989 zu uns getan wurde.
Ich greife gerne mal Ihr Stichwort von der Haltbarkeit und dem Verfallsdatum auf. So den Staat, wie wir ihn kennen, so seit gut 400 Jahren, ein bisschen mehr, gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen. Als konfessionellen Staat, als säkularen Staat, als absoluten Staat, als liberalen Staat und so weiter. Ich finde bei Ihnen eine interessante Formulierung in Ihrem jüngsten Buch Freiheitsgrade, nämlich da sagen Sie, es gibt einen doppelten Irrtum. Erstens, Demokratien sind riskant. Sind riskante Ordnungen. Mhm. Man könnte auch sagen, sie sind anfällig, sie sind langsam, sie lösen Probleme kleinteilig oder mit Dahrendorf gesagt, Demokratie ist eine kalte Theorie, ne? Die bietet keine Nestwärme. Zweiter Irrtum, autoritäre Ordnungen seien langlebiger. Warum sind das zwei Irrtümer?
Naja, also die Geschichte, die immer gerne erzählt wird, auch gerade in Anschluss an Böckenförders Äußerungen über die Voraussetzung der Demokratie, die nicht gewährleisten kann, ist doch immer, wir hatten im Grunde autoritäre Stabilität und die hat im Grunde irgendwie das System gefestigt und jetzt haben wir sowas wie die flirrende Demokratie, die sich immer selbst rechtfertigen muss und die deswegen im Grunde ja nicht so haltbar ist. Und das finde ich nicht so eine ganz plausible Theorie, aus mehreren Gründen. Erstmal, weil man erstmal nachrechnen müsste, wie sich nach feudalen Zeiten eigentlich, wie haltbar demokratische Ordnungen so sind und ob die jetzt wirklich weniger haltbar sind als andere. Vor allem aber deswegen, weil eine Eigenschaft von Demokratien ja tatsächlich der organisierte Regierungswechsel ist, der friedliche. Und das ist schon ein Angebot, das, glaube ich, sehr wichtig ist und dass man das natürlich auch was mit Stabilität zu tun hat. Also eines der mich im Moment wirklich frappierendsten Entwicklungen der letzten Jahre, auf die ich mir noch am meisten Rätsel oder einen Reim machen will, ist die Tatsache, dass in vielen autoritären Systemen, die eigentlich einen Automatismus hatten, jedenfalls für einen Machthaberwechsel, der jetzt abgeschafft wurde. Also wir haben das natürlich in Russland gesehen, wir haben es vor allem in China jetzt auch gesehen, wo der Staats- und Parteichef ja jetzt im Grunde sowas wie ein Staats- und Parteichef auf Lebenszeit wird. Aber eine Amtszeitbegrenzung ist selbst für autoritäre Ordnung im Grunde ein unglaublicher Stabilitätsgarant. Nämlich im Grunde die eines funktionierenden Machtübergangs, den man ja immer haben muss. Und wenn das nicht gewährleistet ist, dann ist die Ordnung halt eigentlich inhärent instabil. Nicht? Weil man nie weiß, wie sie endet und weil sie eigentlich dann nur in Gewalt enden oder übergehen kann in eine andere Ordnung. Das Problem haben Demokratien eben nicht.
Der gegenwärtige Autoritarismus bedarf keiner neuen Ideen, lese ich bei Ihnen, um politisch erfolgreich zu sein. Das heißt, er ist erneuerungsresistent, er weigert sich. Man könnte auch sagen, ich erfinde jetzt mal ein Wort, er ist kontingenzabsorbierend vielleicht. Die liberale Demokratie bedarf dessen schon, ne?
Ja, ich meine, er ist erstmal sehr pragmatisch, würde ich sagen, nicht auf eine bittere Art. Also er kann sich im Grunde Ideologien nehmen, wenn er sie braucht, aber er ist auf die Ideologien auch nicht so ganz angewiesen. Ich glaube, der moderne Autoritarismus, und das sieht man bei Schmidt eigentlich auch schon vorgedacht, hat so ein bisschen zwei Elemente. Auf der einen Seite kann er sich so ganz modernistisch geben, wirtschaftsfreundlich, nicht wahr, autoritär modernisierend. Und auf der anderen Seite, und dabei dann auch so sagen, vielleicht ins Faschistoide kommt. Und auf der anderen Seite hat er dann aber auch so was Heimliches, Sozialkonservatives mit Familienwerten und irgendwelchen religiösen Versatzstücken, die er einbaut. Und je nachdem, wie sehr Ideologiebedürftigkeit eine Gesellschaft sowas braucht, je mehr kann sie das vielleicht auch einbauen, ohne darauf wirklich sagen, immer angewiesen zu sein. Und da sind dann die Ähnlichkeiten natürlich schon groß. Wir gucken dann so, in Ungarn etwa wird dann so eine Art christlicher Ideologie so ein bisschen erfunden. In Indien wird so Nationalhinduismus doch nochmal verschärft, rekonstruiert und darauf kann man dann zurückgreifen. Aber die Bauelemente sind sich doch sehr ähnlich. So anders ist das allerdings, das war Ihre Frage, denn im zweiten Teil vielleicht in der Demokratie auch nicht, da sind sich die Bauelemente auch ähnlich. Ich glaube, der Vorteil der Demokratie ist halt, dass sie auch mal Dinge auswechseln kann, ohne sich deswegen zu delegitimieren. Man kann sagen, explizit Dinge ändern. Das ist für autoritäre Ordnung immer schwierig.
Ja, organisierter Regierungswechsel klingt mir noch im Ohr ganz schön nach. Wenn Sie es nicht für etwas plumpen Karlauer halten, würde ich sagen, ans Ende der Geschichte ist jetzt das Ende der Gerichte getraten. Natürlich nicht der Mittagsmahlzeiten, sondern der unabhängigen Gerichtsbarkeit. Wir sehen das an der Gesetzgebung in Russland zurzeit, Antikriegsgesetze. Wir sehen es an der Missachtung des Vorrangs internationaler Gesetze, die aus der Verfassung geflogen sind und so weiter. Würden Sie soweit mitgehen, Ende der Gerichte?
Naja, ich würde schon nochmal zwischen nationaler und internationaler Ebene unterscheiden und sagen, es ist dann eine Sache, ob eine Ordnung unabhängige Gerichte hat intern und das ist ein zentraler Bestandteil unserer Vorstellung einer richtigen liberalen demokratischen Ordnung. Und wo das fehlt, da gibt es immer ein massives Problem. Da kann man auch nicht mehr von lupenreiner Demokratie reden. Also in dem Augenblick, wo jemand vor einem Strafgericht steht und nur dann verurteilt wird, wenn politisches Interesse daran besteht, dass er verurteilt wird, hat man ein Problem. Und was anderes, denke ich, ist es vielleicht in internationalen Beziehungen. Also da, und damit meine ich auch Menschenrechtsgerichtshof und solche Dinge. Das sind alles große Errungenschaften, die wir sehr hochschätzen sollten. Aber es ist immer klar, dass diese Vorstellung, dass man Diplomatie, Geschicklichkeit, auch ein bisschen Getrickse, eine gewisse Geschmeidigkeit einfach so durch regelhaft agierende Institutionen ersetzen kann, wie Gerichte, dass die immer schon sehr weit hergeholt war. Und dass vielleicht das Versprechen gerade auch der liberalen Internationalisierung nach 1989 vielleicht das war, was einem von Anfang an am skeptischen stimmen sollte. Denn eigentlich ist der ganze Prozess ja auch schon Ende der 90er Jahre vorbei gewesen und wir haben gar nicht mehr so viel in diese Institutionen investiert.
Erleben wir gerade auch einen Krieg über, um Ihr Buch zu zitieren, Freiheitsgrade? Wenn ich denn aus, ich glaube Mitte der 80er Jahre ist von Habermas das Buch erschienen, Philosophischer Diskurs der Moderne, wo er ins Zentrum seiner Überlegungen stellt, dass die Moderne eben im Zeichen individueller Freiheit steht, ja, als Errungenschaft des Einzelnen, der Freiheit gegenüber den Zumutungen und Zugriffen des Staates, der Freiheit, jetzt werde ich sonntäglich von den Fesseln der Fremdbestimmung. Das erleben wir doch aber gerade, dass darauf zugegriffen wird. Also haben wir gerade auch so einen Kampf um Freiheitsgrade?
Naja, wir haben natürlich in gewisser Weise mehrere. Also auf der einen Seite, denke ich, ist immer die Frage, inwieweit wir uns jetzt mit dem russisch-ukrainischen Krieg, also mit dem Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine identifizieren und sagen, das ist auch unsere Frage. Und das ist eine ganz schön schwierige, finde ich, eine schwierige Frage, zu sagen, ist das unser Problem und wie weit ist es unser Problem? Also im Moment identifizieren wir uns sehr weit damit und ich finde das auch sehr sympathisch und auch in der Sache richtig, aber man muss auch immer wieder darüber nachdenken, wann man das tut und wann nicht. Was passiert, wenn die Chinesen in Taiwan, ich war auch ein demokratischer Staat, der sehr gut funktioniert, einmarschiert? Ist das dann auch unsere Sache und warum nicht? Das ist ein bisschen die eine Seite. Und die andere Seite finde ich, dass wir auch nochmal sehr darauf achten müssen, dass natürlich Krieg und sozusagen Kriegsnähe immer auch Freiheit einschränkt in allen Gesellschaften. Und ich denke schon, wenn wir jetzt an die Diskussion, die wir so geführt haben mit Blick auf Kulturschaffende aus Russland und wie die sich äußern müssen, nicht wahr? Oder die Tatsache, dass Russia Today jetzt so mit einem Federstrich nicht mehr senden darf, was einem erstmal sympathisch erscheint, aber wo man auch im zweiten Blick natürlich sagt, naja, das ist ja schon auch ein Eingriff in die Meinungsfreiheit, auch wenn die nur sozusagen Kriegspropaganda verbreiten von Putin. Wir müssen sagen, darauf achten, dass solche Prozesse natürlich auch auf einmal viel einfacher werden, weil wir in Kategorien von Krieg und Frieden operieren. Und die Freiheitsverluste muss man, glaube ich, ohne jetzt die Gräuel des Angriffskriegs relativieren zu wollen, die muss man eben auch mit beobachten und sehen, dass da auch ein Problem liegen könnte.
Weil wir in Kategorien von Krieg und Frieden operieren, das heißt, wir neigen auch zu etwas, was ich jetzt mal ungeschützt so eine Art Alltagsdezisionismus nennen möchte. Ja? Man weiß sich auf der richtigen Seite.
Man weiß sich auf der richtigen Seite, es gibt so eine innere Mobilisierung. Ich habe das in der Bundesrepublik eigentlich zum ersten Mal erlebt im Kosovo-Krieg. Da waren eigentlich auf einmal alle für, die Taz war dafür und Erhard Eppler war dafür. Nur Helmut Schmidt war, glaube ich, dagegen. Und da hatte man auch so ein bisschen dafür zu sein. Da ging es ja auch darum, dass man irgendwie da im Grunde auf der richtigen Seite der Geschichte steht, einen Genozid verhindert und so. Und das sind alles auch Ehrenwerte und sehr wohl zu bedenkende Gründe. Und gleichzeitig muss man sich doch vielleicht nicht so voll da reinstürzen. Nicht? Auch wenn die andere Seite im Unrecht ist oder sogar Verbrechen begeht, dann muss man das so benennen. Aber gleichzeitig muss man sich immer fragen, was bedeutet das eigentlich für die innere Gesellschaft? Und da würde ich auch sagen, können wir in der Bundesrepublik auch nochmal gucken, mit welcher Selbstverständlichkeit wir vielleicht von Leuten erwarten, dass sie sich distanzieren. Oder wir gucken auch einfach mal nach, was für eine Art von Rechtsakt verbietet eigentlich Russia Today? Ist das eigentlich irgendwie so eine Art von Legalität, die uns überzeugt? Also ich denke, ein bisschen Distanz zum eigenen Diskurs ist da gerade in solchen Situationen immer wichtig.
Sollten wir uns der liberalen Demokratie nicht so sicher sein?
Ja, wir sind uns ja auch gar nicht sicher. Nicht? Ich glaube, wir kommen natürlich aus einer sehr langen Phase von Stabilisierung einfach im Kalten Krieg. Da haben wir einfach im Grunde ja gar keine Außenpolitik gehabt als Bundesrepublik. Wir waren im Grunde relativ außenpolitikfrei. Das haben ja in den relevanten Bereichen dann doch die Amerikaner für uns gemacht. Dann sind wir in diese Euphorie geraten und jetzt wissen wir doch eigentlich seit dem 11. September, dass es außenpolitisch sehr durchwachsen ist und wir wissen seit jedenfalls dem Brexit, Trump, irgendwo Mitte der 2010er Jahre, dass es alles sich nicht von selbst versteht. Und das wird einfach so bleiben. Ich denke, wir können jetzt nicht sagen, wir haben eine Krise und die wird irgendwann zu Ende sein. So, wir sind jetzt in einem anderen Zustand. Nämlich in einem Zustand, dass wir immer wieder uns die Sachen neu erarbeiten und erkämpfen müssen und das nicht selbstverständlich ist. Und ich denke nicht, dass dieser Zustand in meiner Lebzeit nochmal aufhören wird.
Wenn ich an die Geschichte unserer Gespräche denke, Herr Möllers, hat mich immer irritiert Ihr grenzenloser Optimismus. Ich höre jetzt zum ersten Mal seit einiger Zeit eine moderate Skepsis heraus, weiß aber, dass Sie, glaube ich, sich eine Tür immer offen halten, wie man das Problem anpacken kann. Sie ahnen, worauf ich hinaus will. Ich glaube zu wissen, dass Sie sagen, die politische Verteidigung einer bestimmten Ordnung funktioniert nur innerhalb und nicht von außerhalb ihrer. Also etwas einfacher gesagt, Leute, bringt den Hintern hoch, geht in Gremien, Parteien, macht die Demokratie wehrhaft.
Ja, also man muss sich einfach mit der Ordnung immer auf eine ernste Art und Weise identifizieren. Und das heißt irgendwie an ihr wirklich auch teilzunehmen und teilzuhaben. Ich war, glaube ich, nie so grenzenlos optimistisch. Ich habe nur das Gefühl gehabt, wenn ich denke, wir haben, seitdem ich mich für Politik interessiere, war immer sehr viel von Krisen die Rede. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, es gab eigentlich so richtige Krisen in der Bundesrepublik, gab es vielleicht auch nicht. Oder sie waren dann vielleicht auch mit unseren vergleichbar. Also es wurde immer sehr schnell, mit der Krisendiskurs wurde mir immer zu schnell rausgeholt. Jetzt sind wir in einem Zustand, wo man sagen kann, es ist vielleicht auch gar nicht, der ist gar nicht als Krise gut beschrieben, sondern als eine anspruchsvolle Daueranspannung und Dauermühe. Und ich denke, wir haben sehr viele Ressourcen, wir haben sehr viele Möglichkeiten. Wir sind ein sehr reiches Land, die EU ist sehr reich, wenn sie in der Lage ist, sich zu integrieren. Dann ist die Prognose jetzt auch nicht notwendig schlecht, aber es geht nicht von selbst, klar.
Vereinfachung ist ein Instrument autoritärer Politik, lese ich bei Ihnen. Das heißt, da gibt es ein Leiden an der Komplexität?
Naja, das ist ja der halbe Satz. Denn der Witz, die Pointe an dem Stück, das Sie zitieren, ist ja gerade nicht das, sondern das sagen ja eigentlich alle, Vereinfachung gehört zu autoritärer Politik, aber Vereinfachung gehört halt irgendwie auch zu liberaler Politik. Etwa wenn wir an Menschenrechte denken, das sind sehr einfache Formeln für teilweise auch sehr komplizierte Zusammenhänge und die Frage, wer da von was geschützt wird, ist manchmal doch sehr komplex. Und trotzdem vereinfachen wir, indem wir uns auf solche Rechte berufen. Also Vereinfachung ist etwas, auf das, glaube ich, beide Seiten nicht verzichten können. Und eine Demokratie, die nicht auch eine intelligente Form von Vereinfachung betreibt, wird es auch schwierig haben.
Ist die Aufteilung der Welt in Liberale und Illiberale vielleicht selber schon ein bisschen zu einfach oder fast machen wir es uns da zu leicht?
Ja, alles Manichäische ist ja dann auf eine ganz schlechte Art auch wieder politisierend. Und auf der einen Seite, denke ich, müssen wir uns einfach den ganzen Globus nochmal anschauen. Nicht? Also wir müssen uns mal sehen, wo sind Länder, mit denen unser System, mit denen wir uns identifizieren
können. Da haben wir doch eine Zunahme autoritärer Regierung.
Das lässt sich doch aus. Ne? Klar, aber deswegen müssen wir vielleicht auch mal drüber nachdenken, wer eigentlich so unsere Freunde sind. Also mein Lieblingsbeispiel ist tatsächlich mal Taiwan. Nicht? Also ein Land, das egalitärer ist, demokratischer als viele andere Länder, nicht nur in Asien, sondern auch als manche in Europa. Und dass wir relativ stark links liegen lassen, weil wir uns dem Druck aus China zum Beispiel, aus der Volksrepublik China beugen. Also ich denke, man muss noch mal so ein bisschen auch eine Bestandsaufnahme machen, wo eigentlich die Ordnungen sind, die das dieselben Grundsätze vertreten wie vielleicht die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, jedenfalls die meisten Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und dann kann man im Grunde auch noch mal gucken, ob man nicht zu strenge Maßstäbe ansetzt oder ob man nicht auch sagen muss, es gibt halt viele Graubereiche oder Länder, die sind demokratisiert, aber nicht in vollem Sinne demokratisch. Und die gehören aber in gewisser Weise auch, verdienen auch Unterstützung und die verdienen in gewisser Weise auch, auf unsere Seite gezogen zu werden. Und dazu gehört ja nun jetzt auch die Ukraine.
Ich wäre schlecht beraten, wenn ich einen Staatsrechtler nicht auf den Kopf zufragen würde, gehört Putin nach Den Haag vor den Internationalen Strafgerichtshof?
Ich bin ja nicht so ein Freund generell der internationalen Strafgerichtsbarkeit und sagen, in der jetzigen Situation mit sowas zu drohen, heißt ja einfach nur jeden Ausweg für jemanden, der sehr, sehr viel Macht hat, irgendwie zu versperren. Und ich glaube, gerade außerhalb Russlands und außerhalb der Ukraine, also außerhalb der Länder, die von seiner Herrschaft unmittelbar betroffen sind, ist es eigentlich unpassend, nach so einem Gerechtigkeitsmaßstab zu schreien. Sondern es geht jetzt erstmal darum, das Problem zu lösen. Und das beste Problem wäre natürlich irgendwie auch ein Ausweg. Also insofern würde ich sagen, an der Diskussion würde ich mich ungern beteiligen.
Gibt es einen Rezeptkoffer von Christoph Möllers, wie man die liberale Demokratie gegenüber der autokratischen Regime stärken kann? Oder machen wir gerade diese Schule durch?
In gewisser Weise machen wir die Schule, glaube ich, schon durch. Es ist ja auch klar, dass jetzt alle nochmal gesehen haben, wie Russland vielleicht funktioniert und vielleicht ja auch nicht seit gestern. Gleichzeitig glaube ich einerseits, also ich habe keinen Rezeptkoffer, aber zwei Dinge scheinen mir wichtig zu sein. Das erste ist, dass man früh damit anfängt, über Politik zu reden und über die Kontingenz von Politik und über die Notwendigkeit von der Politik auch mit Kindern und Schülern irgendwie doch schnell anfängt, weil man im Grunde sonst sehr schnell dahin kommt zu sagen, das ist irgendwie so eine äußere Notwendigkeit, mit der man irgendwie nichts anfangen kann. Nicht? Also politische Erziehung ist ganz wichtig. Und das Zweite ist, dass man Politik oder auch gerade demokratische Politik halt so erklärt, dass man sieht, dass Leute auch einen Vorteil davon haben. Also ich finde, man sollte nicht moralisieren über die Politik und nicht sagen, wir müssen alle gleich sein, also sind wir Demokraten, sondern wenn man nicht plausibel machen kann, dass man in der Demokratie ein besseres Leben führt, auch jeder Einzelne, dann sieht es schlecht aus.
Über Autokratie und Demokratie habe ich mit dem Berliner Staatsrechtler, Professor für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie Christoph Möllers gesprochen in diesen Kulturfragen. Ich will noch rasch erwähnen, dass zwei seiner letzten Taschenbücher lauten, das eine ist das Grundgesetz und das andere Buch sehr erfolgreich Freiheitsgrade heißt es. Durch die Sendung führte bis hierhin Michael Köhler. Ihnen danke ich für Ihre Zeit und den Hörern für die Aufmerksamkeit. Nach uns, wie gewohnt, die Sendung Kultur heute.